Es gibt keine einleuchtenden biblischen Argumente.
Das Thema Queersein ist ein höchst kirchliches
natürlich
Thema.
Auch eine Kluft, in der viele Bischöfe gerade stehen.
Das passt nicht mehr.
Und wenn Sie mich jetzt fragen, stimmt da alles, was drin steht? Kein Blitz von oben oder Berufungserlebnis, das ich irgendwie datieren könnte.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Burkhard Hose, Hochschulpfarrer in der katholischen Hochschulgemeinde hier in Würzburg und seit einigen Jahren auch zivilgesellschaftlich unterwegs im Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage, im Würzburger Ombudsrat und auch im Flüchtlingsrat der Stadt Würzburg.
Herzlich willkommen, Herr Hose. Vor Ihnen liegen zwei Karten. Und zwar habe ich Ihren Namen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und da kommt ja sehr, sehr viel raus. Und die zwei wichtigsten oder interessantesten Artikel habe ich auf diese Karten geschrieben und die dürfen Sie jetzt nacheinander aufdecken, vorlesen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was es damit auf sich hat.
Burkhard Hose ist Priester in einer Kirche, die er selbst inzwischen für tot erklärt. Statt dies zu beklagen, entwirft er eine sehr persönliche Vision davon, wie es mit der Botschaft Jesu weitergehen kann. Dabei entsteht das Bild einer Glaubensgemeinschaft, die nicht das eigene Schrumpfen verwaltet, sondern unkontrolliert wächst, weil sie nicht länger ausgrenzt, in vielerlei Hinsicht. Es ist eine Kirche ohne Klerikalismus, in der Ämter auf Zeit verliehen werden und die zudem anerkennt, dass es außerhalb ihrer Mauern viel mehr Wahrheiten zu entdecken gibt, als sie bisher zu besitzen glaubte. Eine Kirche, die wirklich in der Gegenwart angekommen ist. Das ist vermutlich ein Ausschnitt aus irgendeiner Veranstaltungsankündigung, einer Lesung, die ich gehalten habe, vermutlich mal mit dem Buch »Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten«. Ein Buch, in dem ich mich mit einer neuen Vision von Christsein für mich persönlich auseinandergesetzt habe, aber natürlich auch mit der Situation der Kirche aktuell. Und wenn Sie mich jetzt fragen, stimmt da alles, was drin steht? Sagen wir so, der erste Satz, Burkhard Hose ist Priester in einer Kirche, die er selbst inzwischen für tot erklärt, den würde ich jetzt so direkt nicht sagen, weil es natürlich eine bestimmte Erscheinungsweise von Kirche ist, die ich für am Ende halte oder die am Sterben ist und wo ich auch sage, es ist gut, dass die stirbt. Und das ist die Kirche, die letztlich auch mit zu verantworten hat, dass die Missbrauchsverbrechen in ihr geschehen konnten. Da glaube ich schon, dass wir uns gerade in einem Prozess befinden, dass es darum geht, diese alte Kirche auch nicht nur loszulassen, sondern auch aktiv zu beenden.
Sie haben es wirklich fast richtig erraten. Also es ist Teil einer Buchbeschreibung und zwar von, wie Sie schon gesagt haben, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten. Sie dürfen gern die letzte Karte aufdecken.
Burkhard Hose ist katholischer Theologe. Seit 2008 ist er Studierendenpfarrer der katholischen Hochschulgemeinde Würzburg. Seit Jahren setzt er sich für Geflüchtete, Asylbewerber und Randgruppen ein. Für sein Engagement wurde er unter anderem mit dem Würzburger Friedenspreis ausgezeichnet. 2016 erschien sein Buch »Aufstehen für ein neues Wir«. Auch da würde ich sagen, stimmt eigentlich alles. Einen Begriff würde ich heute auch nicht mehr so wählen. Ich weiß aber auch, woher der kam, wo der seinen Ursprung hatte oder wie der in meine Biografie reinkam. Da heißt nämlich, seit Jahren setzt er sich für geflüchtete Asylbewerber und Randgruppen ein. Ich glaube, der Begriff Randgruppen, der wird zunehmend problematisch, weil er ja schon eine Zuweisung ist aus einer Position heraus, wo man sozusagen bestimmt, wo die Mitte und wo der Rand ist. Es sind Benachteiligte, gesellschaftlich Benachteiligte Menschen, die vor allem auch in meinem zivilgesellschaftlichen Engagement doch irgendwie immer meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und wo ich versuche, mit anderen zusammen Verhältnisse zu verändern und zu verbessern.
Das Zitat, was Sie gerade vorgelesen haben, das ist von evangelisch.de, ist also ein Artikel. Und da steht drin, dass Sie den Würzburger Friedenspreis gewonnen haben und Sie setzen sich, wie Sie gerade schon gesagt haben, Flüchtlinge, Asylbewerber und hier eben noch Randgruppen ein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat es angefangen? Also haben Sie einfach irgendwann beschlossen, ich möchte mich jetzt für Flüchtlinge einsetzen oder wie sind Sie da reingeraten?
Also reingeraten bin ich so, natürlich hatte ich schon immer auch ein großes politisches Interesse und für mich gab es nie einen Widerspruch zwischen Christsein und sich politisch engagieren. Das Christsein hat für mich nichts mit einer privaten Innerlichkeit zu tun, sondern ist immer was, was gesellschaftlich wirksam wird. Das habe ich, glaube ich, auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Da wurde viel bei uns zu Hause auch politisch diskutiert am Mittagstisch und so mitbekommen. Dann während meines Studiums, auch in der Schweiz, habe ich ein Jahr studiert, da habe ich mich schon für Geflüchtete ehrenamtlich engagiert. Vor allem war es dann ab dem Jahr 2005, als ich zum ersten Mal mit in der Organisation von einer großen Demonstration gegen Rechts dabei war. Die hieß damals Würzburg ist Bund, Religion für die Menschenwürde. Und danach hat sich das Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage gegründet, ein Jahr später. Und da war ich sozusagen Gründungsmitglied. Und seither bin ich sehr stark im zivilgesellschaftlichen Bereich unterwegs und gerade in der rassismuskritischen Arbeit, in der Antidiskriminierungsarbeit unterwegs. Natürlich 2015 war da nochmal ein Einschnitt für mich wie für viele andere Menschen auch in ihrer Biografie, die sich gesellschaftlich engagieren, als viele Menschen auf der Flucht zu uns kamen und wir auch hier in der KHG ein sehr intensives Programm für Studierende, die schon in ihrer Heimat studiert hatten und dann flüchten mussten, aufgelegt haben mit der Uni zusammen. Genau, und so ist es über die Jahre gewachsen, hat jetzt aber für mich schon eine sehr lange Geschichte.
Wenn Sie sagen, dass das Christsein oder der christliche Glaube auch so ganz konkret sich im Handeln bei Ihnen widerspiegelt, wie würden Sie Ihren Glauben beschreiben? Kann man das irgendwie erklären? Kann man sagen, so fühlt sich das für mich an?
Also mein Glaube hat, glaube ich, zwei starke Prägungen oder Säulen, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist, dass ich ein sehr stark biblisch geprägter Mensch bin. Also ich habe sowohl wissenschaftlich viel mit der Bibel gearbeitet, aber auch jetzt in meiner Eigenschaft als Diözesanleiter des Bibelwerks versucht, auch wissenschaftliche Erkenntnis in die Gemeindepraxis zu übersetzen, also nah an die Menschen nahe ranzubringen. Und es hat immer was mit auch dem Erschließen von historischen Kontexten zu tun. Also ich habe darüber gelernt, dass der Glaube immer kontextbezogen ist. Es gibt keine überzeitlichen Wahrheiten, die ohne Kontexte, ohne die konkrete Geschichte oder die Welt, in der wir leben, funktionieren würden. Insofern hat mein Glaube immer schon eine politische Außenseite sozusagen gehabt. Also es bedeutet für mich, wenn ich glaube, dann will ich auch ein Stück die Gesellschaft verändern. Und das ist für mich auch das Zentrum der Botschaft Jesu. Die Botschaft Jesu war erstmal eine, die die Veränderung der Welt und nicht die Gründung der Kirche zum Ziel hatte. Das hat mich immer sehr angesprochen. Das Zweite, was ich nennen will, ist, dass es natürlich eine biografische Seite auch hat, mein Glaube. Ich bin in einer damals sehr lebendigen Gemeinde in der Kleinstadt Hammelburg groß geworden, habe da eine funktionierende Gemeinschaft auch erlebt, bin in einer Familie groß geworden, die war jetzt nicht irgendwie übertrieben gläubig, aber hatte immer so einen selbstverständlichen Platz. In der KHG hier erlebe ich auch, dass sehr viel, der Glaube sehr viel mit Beziehungen und mit Gemeinschaft zu tun hat. Es gibt für mich keinen Glauben, nur für mich alleine. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger zweiter Aspekt. Und natürlich gibt es auch Gemeinschaften, in denen ich mich wohler fühle und andere, in denen ich mich weniger wohl fühle. Und die Kirche ist da ja sehr breit angelegt. Und ich habe schon so in der Kirche auch meinen Platz gefunden. Mit vielen Menschen bin ich vernetzt, die so vielleicht so ähnlich glauben, denken wie ich, empfinden wie ich. Und da fühle ich mich auch sehr wohl. Es ist ein Glaube, der hat sehr viel damit zu tun, dass Verstand und Spiritualität vereinbar sind. Das ist meine Überzeugung. Das ist nicht, ich muss nicht mein Hirn ausschalten, um irgendwie gläubig zu sein. Ich bin schon auch ein kritisch Glaubender. Also wenn es mir zu enthusiastisch oder verzückt wird, dann werde ich eher zurückhaltend. Und ich glaube, dass der Glaube, dass viel an Glaubenserfahrung, an Spiritualität sich auch außerhalb der verfassten institutionellen Kirche abspielt. Also ich habe sehr viele Menschen in diesen Jahren kennengelernt, mit denen ich mich sehr verbunden fühle, die teilweise selber nicht der Kirche angehören, aber wo ich glaube, dass dort sehr viel von Erfahrungen zu finden ist, die ich als Glaubenserfahrung bezeichnen möchte.
war das schon immer so, dass sie gesagt haben, für mich bedeutet Glaube auf der einen Seite so eine Art Aktivismus, ich setze mich ein, ich möchte was verändern. Und gleichzeitig bedeutet Glauben eben auch Gemeinschaft ein Stück weit. Oder gab es Zeiten, wo das anders war, wo das mehr Aktivismus und weniger Gemeinschaft war oder mehr Gemeinschaft und weniger Aktivismus?
Also in meiner Jugend und vielleicht auch noch am Anfang des Studiums war, glaube ich, dieser Gemeinschaftsgedanke schon noch ein wichtigerer, vielleicht auch ein Stück unkritisches Dazugehören zur Kirche, würde ich heute sagen. Das hat sich dann gewandelt und natürlich ist mit der Zeit auch für mich wichtiger geworden, dass dazugehört, dass ich mich gesellschaftlich irgendwie einbringe und engagiere. Das hat dann sicherlich so in der nächsten Etappe wieder mehr Raum eingenommen. Ich habe zwischendurch mal gesagt, vor einigen Jahren, also Kirche interessiert mich eigentlich gar nicht so als Gegenstand sozusagen oder als auch meine Aufmerksamkeit geht mehr dahin, wie die Botschaft Jesu relevant werden kann in der Gesellschaft von heute. Ich glaube aber, dass die Entwicklung in der Kirche, gerade die Missbrauchsverbrechen und ihre Aufdeckung, mich als jemand, der ich ein Amt habe in dieser Kirche, ja, zwangsweise sozusagen herausgefordert haben, mich da auch nochmal kirchlich neu zu orientieren, mich mit der Kirche zu beschäftigen. Und deswegen ist schon nochmal die Frage jetzt in den letzten 2 Jahren ein Stück wieder deutlicher für mich geworden, in was für einer Gemeinschaft will ich da eigentlich mein Christsein leben und wo fühle ich mich dazugehörig und wo vielleicht auch nicht. Und welche Form von Kirche kann ich bejahen und welche Erscheinungsformen von Kirche, also ich sage nur Stichwort Klerikalismus, möchte ich auch bewusst mit zu einem Ende bringen.
Sie haben jetzt mit dem Missbrauchsskandal so einen zentralen Punkt angesprochen, bei dem, denke ich, die meisten anfangen, an ihrem Glauben zu zweifeln. Gibt es bei Ihnen auch so Momente, wo Sie sagen, ah, jetzt weiß ich nicht so ganz und ist das wirklich das Richtige, passt das?
Ich würde unterscheiden zwischen Zweifeln am Glauben und Zweifeln an der Kirche. Bei Letzterem habe ich immer mal wieder den Eindruck, das passt nicht mehr. Jetzt sage ich als jemand, der ein Amt in der Kirche hat. Ich fühle mich da aber, glaube ich, verbunden mit vielen Menschen, die in der Kirche arbeiten und die zunehmend das als Belastung empfinden. Die sagen, ich habe total viel Spaß und es geht mir auch so, für die Botschaft mich einzusetzen, nach der Relevanz der Botschaft in der Gesellschaft zu suchen, mich mit Leuten zu verbinden. Aber es fällt mir zunehmend schwer, dies in dieser konkreten Kirche zu tun. Und ich muss sagen, während mal in meiner Kindheit oder Jugend sagen, sich noch erklären musste, wenn man aus der Kirche austrat, muss ich wirklich erklären, warum man in dieser Kirche dabei ist, in dieser konkreten Kirche und auch zudem noch in dieser Kirche arbeitet. Das ist tatsächlich begründungspflichtig und das nehme ich schon sehr ernst. Und das Zweite ist Zweifel, Glaubenszweifel. Also sagen wir mal so, die Missbrauchsverbrechen, die haben bei mir keine Glaubenszweifel ausgelöst, sondern tatsächlich massive Kirchenzweifel. Ja. Glaubenszweifel sind eher was ganz Persönliches. Die haben natürlich mit konkreten Erfahrungen, mit Schicksalsschlägen oder so zu tun. Und die können jeden Menschen treffen. Ich würde sagen, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, das sind Fragen nach dem Sinn oder nach einem Warum. Warum läuft das Leben so? Ich war allerdings oder bin auch nicht so ein Mensch, der daran festhält, dass sozusagen der Glaube einem das Leben unbedingt leichter macht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nicht so viel Zweifel, weil ich schon auch in meinem Glauben immer damit rechne, dass das Leben auch nochmal einem Hürden auf den Weg gibt, die nicht so einfach zu lösen sind. Also ich glaube, nur wer denkt, Gott löst alle Probleme, kommt auch schneller in Zweifel. Das habe ich aber noch nie geglaubt.
Und wenn man das jetzt mal, ich nenne es mal weiße Flecken, also wo man sagt, irgendwie, ich suche nach dem Sinn, ich suche nach dem höheren Sinn und ich finde ihn irgendwie nicht, zerbeißt man sich an solchen Fragen manchmal? Vor allem, ich stelle mir das halt vor allem als Hochschulpfarrer soll man ja auch den Menschen den Glauben wiedergeben, man soll sie auch davon überzeugen. Und wenn man dann selber daran zweifelt, ist das dann manchmal schwer, also Leuten das auf der einen Seite beibringen zu wollen und gleichzeitig manchmal zu zweifeln?
Ich glaube, gerade das Umgekehrte ist der Fall. Wenn man keine Zweifel hat, dann fällt es schwer, das zu vermitteln, also glaubwürdig zu vermitteln, weil Also mir geht es so, wenn ich jemandem begegne, der nur voller Überzeugung ist, dann fangen meine Zweifel an. Und so erlebe ich auch viele junge Leute, die wollen keinen Hochschulpfarrer, der irgendwie ein Superchrist ist oder von allem überzeugt und enthusiastisch begeistert und voller Bekenntnisse, die ihm über die Lippen kommen, sondern die wollen jemand, der auch sich einfühlen kann in Fragen, auch in Zweifel, in der Suche nach dem Sinn, weil er das selber kennt. Und insofern muss ich mich da nicht verstellen. Und im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, das ist gut anschlussfähig.
Können Sie da vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was Sie als Hochschulpfarrer machen? Also wie sieht das aus? Was ist der Unterschied zu einem normalen Pfarrer?
Ja, der Unterschied zum normalen Pfarrer ist, dass wir hier keine traditionelle Gemeinde haben, keine Gemeinde, die sozusagen über Jahrzehnte sich entwickelt und weiter besteht, sondern um mich herum verändert sich dauernd so die Gemeinde. Also muss ich das so vorstellen, Studierende sind ja nur ein paar Semester hier in Würzburg, finden vielleicht nach ein, zwei Semestern in die katholische Hochschulgemeinde, engagieren sich hier, bleiben eine Zeit lang immer auf Zeit, sozusagen auf begrenzte Zeit. Das heißt, ich habe es dauernd so mit wechselnden Menschen zu tun, die irgendwie sich interessieren für, wir haben ja eine ganze Reihe von Angeboten, spirituelle Angebote natürlich, viele Meditationsangebote, auch Yoga, Gottesdienst natürlich in der herkömmlichen Form und darüber hinaus eine ganze Reihe von sozialen Engagements, für die man sich einsetzen kann oder für die man sich entscheiden kann. Also wir haben einen großen Asylarbeitskreis, wir haben Studierende, die in die JVA gehen, um mit Häftlingen dort Freizeit zu verbringen. Wir haben eine ganze Reihe von Arbeitskreisen, die mit Menschen mit Behinderung Freizeit verbringen. Wir haben natürlich einen Ethikarbeitskreis, wir haben internationale Arbeitskreise. Also im Semester betreten hier wöchentlich etwa 1000 Leute, zu Nicht-Corona-Zeiten 1000 Leute, unser Gemeindezentrum. Unsere Devise ist so in der Hochschulgemeinde, und das macht auch das aus, was ich jetzt so als meinen Arbeitsinhalt bezeichnen würde. Studieren ist mehr als Hörsaal und Seminare. Das ist eine ganz wichtige Lebenszeit, in der Menschen sich ja auch persönlich orientieren, ausrichten. Wer will ich sein? Wie will ich mal sein? Was will ich arbeiten? Und in dieser Phase dürfen wir in der Hochschulgemeinde junge Leute, die zu uns kommen, begleiten. Und das ist meine erste Aufgabe, so in dieser Begleitung dabei zu sein. Natürlich leite ich auch hier ein relativ großes Team in der Hochschulgemeinde. Also wir sind 7 Leute im sogenannten Pastoralteam, TheologInnen, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und so weiter. Wir haben Leute in der Verwaltung, Hilfskräfte. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit besteht auch in der Leitung des Teams. Ich arbeite hier in der Gemeindeleitung mit. Das ist ein Gremium aus gewählten StudierendenvertreterInnen und aus Hauptamtlichen. Wir versuchen zusammen ein Programm zu entwickeln für die KHG. Es ist doch manches ähnlich wie in einer Territorialgemeinde. Allerdings habe ich halt nur mit jungen Leuten hauptsächlich zu tun. Das ist, glaube ich, wesentlich unterschieden. Und nochmal, um mich herum verändert sich die Welt dauernd so. Also wir müssen uns eigentlich immer zu neu erfinden, weil immer zu neue Leute hier sind.
Wollten Sie dann von Anfang an Hochschulpfarrer werden? Oder wie hat sich das entwickelt? Wie ist es dazu gekommen?
Also ich hatte das jetzt nicht auf dem Plan, das von Anfang an werden zu wollen. Es hat sich bei mir eigentlich immer so eins aus dem anderen ergeben. Dadurch, dass ich dann an der Uni Assistent war, also in der Wissenschaft erstmal war, hatte ich natürlich auch schon Kontakt zur Hochschulgemeinde und war dann einige Jahre, 4 Jahre Akademikerseelsorger, war auch schon so angegliedert an die KHG, und dann ergab sich tatsächlich, dass die Stelle hier frei wurde, und da lag es dann auf der Hand, dass ich mich dafür interessiere und dann da auch gefragt wurde, das zu übernehmen.
Wenn wir dann zum Anfang gehen, also nicht warum wurden Sie Hochschulpfarrer, sondern warum wurden Sie überhaupt Pfarrer?
Das hat schon mit Leuten zu tun, mit Menschen zu tun, die mir eine gewisse Orientierung gegeben haben oder mich auch angeregt haben, darüber nachzudenken, diesen Weg einzuschlagen. Ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus einer Kleinstadt, aus Hammelburg, und wir hatten da immer Kapläne, und da gab es schon Leute, die fast so ein bisschen so ein Modell für mich waren, wo ich mir überlegt habe, aha, den finde ich eigentlich gut, und was der so macht, finde ich auch gut, das wäre vielleicht was für mich. Das war so die eine Spur, Und ich hatte da wirklich auch viele Möglichkeiten in der Jugendarbeit in dieser Pfarrgemeinde, um mich auch auszuprobieren. Und das andere war, wir hatten bei uns am Ort eine Katechetin, die hat tatsächlich schon so in Ansätzen in einem Bibelkreis für Jugendliche, in dem ich dabei war, versucht, uns so historisch-kritische Erkenntnisse, also nochmal einen ganz anderen Zugang zur Bibel zu eröffnen, die historischen Kontexte mit in den Blick zu nehmen. Und da habe ich so meine Liebe eigentlich für die Bibel und auch für die biblischen Wissenschaften entdeckt. Das war so der zweite Impuls. Also der ging eher so in Richtung, hey, das Studium interessiert dich. Und das andere war eher so, die Arbeit in der Gemeinde interessiert dich. Und das ist dann zusammengekommen und hat sich dann zu einer Entscheidung für diesen Beruf entwickelt. Also es gab keinen Blitz von oben oder Berufungserlebnis, das ich irgendwie datieren könnte.
Wie hat dann Ihr Umfeld darauf reagiert? Also war das so, dass Sie eben klar war, Sie wären Pfarrer? Oder gab es da ein paar, die gesagt haben, warum und wieso?
Beides. Also die mich besser kannten, die wussten schon so ein, zwei Jahre vorm Abitur, das könnte sein. Meine Eltern waren da immer sehr offen, also die haben mich da auch nicht irgendwie hingedrängt oder auch nicht abgehalten. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, weiß ich noch, während des Studiums, also wenn du dich irgendwie umentscheidest, wir finanzieren dir auch noch ein zweites Studium. Das war für mich schon irgendwie wichtig, das auch so im Hintergrund zu haben. Ich hatte eine evangelische Großmutter, für die waren Katholiken eigentlich eher intellektuell etwas minder bemittelt und die war skeptisch, dass jetzt ihr Enkel da irgendwie Priester werden wollte. Und während ich im Priesterseminar lauter Kollegen hatte, die von ihren Großmüttern irgendwie zum Priesterberuf hingebetet wurden, war das bei mir eigentlich eher umgekehrt. Und meine Großmutter hat es erst anerkannt, weiß ich noch, als ich ihr meine Diplomarbeit überreicht habe. Und das war auch in der Exegese schon eine Arbeit. Und sie merkte, aha, das hat tatsächlich auch was mit dem Verstand zu tun. Und es gab natürlich auch Leute, die erstens damit gerechnet haben, dass ich was anderes mache. Also meine Großeltern hatten eine Apotheke, da habe ich viel als Kind und Jugendlicher mitgeholfen. Aber meine beiden Geschwister wurden dann auch Apotheker, Apothekerinnen. Die dachten, die Leute, das würde ich dann vielleicht auch machen. Ja, und natürlich gab es auch in meiner Klasse Leute, die jetzt damals schon dieses Lebensmodell und Kirche für sich nicht nachvollziehen konnten, dass man da arbeitet. Aber das kann ich auch ja gut nachempfinden. Das ist einfach so, ja.
Sie sind dann also Priester geworden, haben sich sehr viel innerkirchlich engagiert. Können Sie sagen, wann der Moment kam, an dem Sie gemerkt haben, irgendwie klaffen die Ideale und Werte meines Arbeitgebers und meine eigenen Ideale und Werte, irgendwie klaffen die auseinander und passen nicht zusammen?
Also eigentlich habe ich das während des Studiums schon wahrgenommen. Und zwar je mehr ich mich mit der Bibel beschäftigt habe und gemerkt habe, dass in der biblischen Tradition, auch in den Evangelien, die ja auch so ein bisschen Einblick geben in die Geschichte der frühen Kirche, dass da vieles sich verändert hat, geworden ist. Und ich habe eine zunehmend erstarrende Kirche in meiner Umgebung wahrgenommen. Und das, was ich so biblisch an Beweglichkeit erlebt habe, ist da schon mal getroffen auf diese ganz andere Kirche in der heutigen Realität. Das war so das eine. Und das andere war natürlich dann zunehmend, dass Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, die Einstellung der Kirche zu queeren Lebensweisen mich auf die Frage gestoßen haben, auch je mehr ich zivilgesellschaftlich engagiert war im Feld Antidiskriminierung, hat mich immer mehr auf die Frage gestoßen, hey, wie hält es eigentlich deine eigene Kirche mit der Einhaltung der Menschenrechte und wie mit der Anerkennung der vielfältigen Lebensformen, die es gibt, dem unbedingten Respekt vor der Eigenständigkeit und vor der Unantastbarkeit auch der Würde einer Person. Und da haben sich dann immer mehr Fragen aufgeworfen. Ich glaube nämlich, dass die Verweigerung, Ämter allen Menschen zugänglich zu machen in der Kirche, letztlich was mit Menschenrechten zu tun hat, weil Frauen immer noch als zweitrangig angesehen werden. Also es gibt keine biblischen Begründungen für eine Zurücksetzung von Frauen. Das sind Traditionsargumente, die aber nicht biblisch zu halten sind. Es gibt keine einleuchtenden biblischen Argumente mehr, die in der heutigen Zeit noch tragen würden, die eine Zurücksetzung von queeren Lebensweisen rechtfertigen würde. Und das sind menschenrechtliche Fragen. Und wenn, solange die Kirche sich nicht da eindeutig aufstellt und aufholt, ja, wie sie es zum Beispiel getan hat in der Frage der Todesstrafe, bis vor wenigen Jahren, bis 2018, galt die Todesstrafe noch mit dem christlichen Glauben als vereinbar. Das war so im Katechismus noch gestanden, in besonderen Fällen. Papst Franziskus hat das geändert und hat gesagt, und das war ja auch eine menschenrechtliche Entscheidung, die Botschaft Jesu ist heute so auszulegen, dass sie mit der Todesstrafe eben nicht mehr vereinbar ist. Und ich glaube, das Gleiches wäre möglich im Blick auf die menschenrechtlichen Fragen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, mit Geschlechtergerechtigkeit und Anerkennung von queeren Lebensweisen. Das heißt, man muss die Erkenntnisse, die ja in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind, auch humanwissenschaftlich, auch in der Moraltheologie, doch mit hineinnehmen, um zu sagen, heute, auf dem heutigen Stand, ist es unvereinbar mit der Botschaft Jesu, Menschen noch zu diskriminieren, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität. Solange das nicht passiert, merke ich, da gibt es da eine Kluft zwischen mir und der Kirche, der ich angehöre. Und das, um auf Ihre Frage zurückzukommen, hat sich entwickelt tatsächlich vor allem unter dem Vorzeichen meines zivilgesellschaftlichen Engagements, wo ich gelernt habe, was Antidiskriminierungsarbeit auch heißt.
Jetzt ist zivilgesellschaftliches Engagement ja nicht grundsätzlich was Unkirchliches, sage ich mal. Also die Kirche leistet ja viel Entwicklungsarbeit und Hilfsarbeit jeglicher Art. Aber vor allem der Kampf für die Anerkennung von homosexuellen Paaren beispielsweise ist ja schon immer noch was recht, ich nenne es mal Unkirchliches, oder?
Nicht unkirchlich, nicht unkirchlich in dem Sinn, weil ja längst viele queere Menschen in der Kirche arbeiten. Also der Anteil derer, die ja im Priesterberuf sind, die homosexuell sind, ist ja exorbitant hoch im Vergleich zur sonstigen Gesellschaft. Das zeigen ja alle Studien. Also insofern muss man eigentlich sagen, das Thema Queersein ist ein höchstkirchliches Thema. Andererseits, und es ist nochmal ein höchstkirchliches Thema, weil die Kirche durch die Tabuisierung von Sexualität und gerade von Homosexualität natürlich dem eine ungeheure Macht gibt. Ja, und auch Macht ausübt über dieses Thema, über das Vertuschen, Verschweigen und auch unsichtbar machen. Also nicht alles, was unsichtbar ist, ist von daher nicht da, oder man könnte sagen, es ist kein kirchliches Thema. Also es ist eigentlich ein großes kirchliches Thema. Der Einsatz jetzt für mehr Gerechtigkeit stößt natürlich genau jetzt auf diese Widerstände. Ja? Der Umgang bisher war, queere Menschen wurden unsichtbar gemacht, ins Geheime sozusagen abgedrängt, in Doppelleben abgedrängt oder auch in eine Selbstverleugnung. Und das Ganze wurde immer noch biblisch und durch den Katechismus begründet oder durch Entscheidungen aus Rom, dass zum Beispiel Segensfeiern nicht möglich sind für queere Menschen. Deswegen ist das Engagement für queere Menschen tatsächlich immer noch eins, das schwierig ist in der Kirche, weil die Lehre einfach noch nicht aufgeholt hat. Es widerspricht nach wie vor der kirchlichen Lehre, die auf einer uralten, falschen und überkommenen Naturrechtsauffassung aufruht, nämlich Naturrecht heißt, dass diese alte Lehre, dass queere Lebensweisen der Schöpfungsordnung oder näher noch der Natur widersprechen würden, was natürlich vor dem Hintergrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nur noch Quatsch ist. Das heißt, wenn ich das jetzt sage, ja, das ist Quatsch, dann setze ich mich natürlich in einen Gegensatz zur aktuellen kirchlichen Lehre. Ich kann es aber aus gutem Grund sagen, weil das was ist, was seit Jahrzehnten auch durch die Moraltheologie, also durch einen Teil des kirchlichen Lehramtes so vertreten wird. Also wenn man das sagt, stößt man tatsächlich kirchlich, und zwar weniger in der kirchlichen Gemeinschaft, das heißt unter den kirchenzugehörigen normalen Christinnen und Christen, sondern eher mit der kirchlichen Hierarchie immer noch auf Widerstand, ja.
Wie viel Unterstützung erhalten Sie dann für so ein kontroverses Thema aus den eigenen Reihen?
Ich habe ja mit einem Kollegen, mit Bernd Mönkebüscher, im März eine Unterschriftenaktion gestartet, wo wir Leute im kirchlichen Dienst aufgerufen haben, sich uns anzuschließen. Das war infolge des Neins aus Rom zu Segensfeiern für queere Menschen. Und wir haben Leute eingeladen, im kirchlichen Dienst zu erklären, dass sie auch weiterhin segnen werden und damit sozusagen in pastoralen Ungehorsam eintreten. Das heißt, sich auch gegen das Lehramt, gegen die aktuellen Bestimmungen stellen. Und ich weiß noch, wie wir das ausgemacht haben, dass wir diese Aktion starten. Da habe ich zu dem Bernd Mönckebüscher gesagt, okay, wenn wir so 100 Leute finden, die es mit unterstützen, dann können wir an die Öffentlichkeit gehen. Und dann waren es innerhalb von wenigen Tagen 2600 Hauptamtliche, die das unterschrieben haben. Das heißt, da gibt es eine große Solidarität. Übrigens inzwischen nicht mehr nur eine Solidarität von Betroffenen, die ist ja oft leichter herzustellen, sondern eine Solidarität, also die sehr stark in die Breite ging, bis hin, dass auch uns Bischöfe signalisiert haben, es ist gut, dass ihr das macht. Ja? Also in Essen zum Beispiel wurde unser Aufruf über den Verteiler des Priesterrats verschickt. Da war die Diözesanleitung mit einbezogen. Und es gibt natürlich große Unterschiede zwischen den einzelnen Diözesen. Jetzt auf der Ebene der Bischöfe gibt es, glaube ich, inzwischen eine wachsende Erkenntnis, dass es nicht mehr möglich ist, die Lehre so durchzusetzen, wie das bisher der Fall war, dass sich da was ändern muss. Verbunden aber immer mit einer gewissen Ängstlichkeit, lässt sich das irgendwie in Rom durchsetzen und schon auch mit einem gewissen behördlichen Denken, ja, aber solange das noch im Katechismus steht, solange das noch so gilt, müssen wir auch dafür einstehen als Bischöfe. Das ist natürlich auch eine Kluft, in der viele Bischöfe gerade stehen.
Viele Menschen, die jetzt nicht so drin sind in den kirchlichen Strukturen, nenne ich es mal, also kirchenferne Personen oder auch Atheisten, da stößt diese Diskriminierung und Ausgrenzung ja oft einfach nur auf Unverständnis. Also da verstehen ja viele einfach gar nicht, warum macht die Kirche, was sie macht. Können Sie erklären, auch wenn Sie das jetzt vielleicht selber nicht so sehen, wie genau die Kirche das rechtfertigt? Also gibt es wirklich so eine Erklärung, deshalb sind wir dagegen?
Ich glaube, der Schlüssel für diese Erklärung, die herkömmliche, ist tatsächlich dieses Naturrechtsverständnis, was eine ganz bestimmte Ordnung vor Augen hat. Also es gibt Dinge in der Welt, die sind sozusagen durch den Schöpfer gewollt, die sind in der Schöpfungsordnung so vorgesehen. Also es gibt Männer und Frauen und die bilden Paare und zeugen für Nachkommenschaft. Das ist der Auftrag von uns Menschen. Jetzt mal etwas flach ausgedrückt und vereinfacht zusammengefasst. Alles, was sich außerhalb dieses Modells bewegt, das in der Schöpfungserzählung man so abliest, ja, was ja, aber die Schöpfungserzählung sind ja Mythen, das sind sozusagen Erklärungen, warum die Welt so ist und nicht wie sie geworden ist. Was auf dieser Art von Deutung, von Weltdeutung und von Naturdeutung aufruht, ist sozusagen das Erklärungsmodell, warum die Kirche heute noch so ist, wie sie ist. Also ich selber kann es natürlich nur wiedergeben oder referieren, weil das aus meiner Sicht ja so nicht mehr haltbar ist. Aber tatsächlich, also ist es immer noch die Argumentation, das widerspricht der Schöpfungsordnung. Also da können sich nicht zwei Männer lieben oder zwei Frauen oder da gibt es da ist die Ehe dazu da, dass Nachkommenschaft produziert wird. Ja? Man muss sagen, auch wenn es natürlich viele in der Argumentation dann eher abschwächen und so, aber solange dieses Modell nicht fällt, wird auch die grundsätzliche Einstellung sich nicht verändern, jetzt zu queeren Lebensweisen. Wenn man nicht dazu übergeht und sagt, die Schöpfung, so wie sie ist, ist gut und von Gott geschaffen, also alles, was ist, Gott hat nichts geschaffen, was nicht gut wäre, erstmal. Und zwar, da geht es ja um die Existenz, also nicht ums Verhalten. Ja, wir wissen alle, ob man in Beziehungen, dass Menschen sich natürlich auch für gegen das Gute entscheiden können in ihren Partnerschaften, also egal ob homo oder heterosexuell. Nein, es geht um die Existenz. Also, dass ein Mensch, so wie er ist, wie er geboren ist. Es gibt keinen Menschen, kein Wesen, das geboren ist und rausfällt aus der Schöpfungsordnung. Das muss anerkannt werden und tatsächlich auch nicht nur in die Theologie, sondern auch dann in die lehramtlichen Äußerungen, bischöfliche Äußerungen aufgenommen werden. Vorher wird das nicht verständlich sein, für niemanden mehr heute.
Jetzt sind Sie ja ein sehr wichtiger Vertreter der Kirche. Und ich weiß nicht, wenn ich sowas höre und das so erklärt wird von der Kirche, es wird so gerechtfertigt, Gibt es Momente, wo Sie sich denken, ah, vielleicht stimmt es doch, vielleicht hat die Kirche echt recht, vielleicht ist Gott in Anführungsstrichen böse und findet wirklich alle Nicht-Heterosexuellen schlechter? Oder gibt es sowas gar nicht?
Nein.
Ich habe hier ein schönes Zitat von Ihnen rausgesucht. Und zwar heißt es da, wenn ich eines gelernt habe aus der Beschäftigung mit der Bibel und auch aus der wissenschaftlichen Arbeit mit den Texten, ist es, dass es nichts gibt, was in Stein gehauen ist. Die sogenannte ewige Wahrheit, die ja in der Kirche immer wieder von manchen ausgerufen wird, die gibt es eigentlich nicht. Das passt jetzt, finde ich, da sehr gut dazu, weil Sie ja hier auch schon eine, ich nenne es mal Wahrheit der Kirche, anzweifeln. Aber wenn Sie sagen, dass es allgemein so ewige Wahrheiten gar nicht gibt, zweifelt man damit nicht so ziemlich die Legitimation der Kirche an?
Naja, es kommt darauf an, welche Legitimation, welches Kirchenverständnis Sie meinen. Also nein, es braucht natürlich eine Kirche, weil es Christsein immer in Gemeinschaft braucht. Und deswegen hat für mich Kirche an sich in dieser Hinsicht immer eine Legitimation, aber eben auch als eine, die sich immer verändert, die Lehre Jesu auch an den Kontexten, den geschichtlichen ausrichtet und danach fragt, was hat die Botschaft Jesu in unserer Zeit heute für eine Relevanz. Es entzieht natürlich einer Kirche eine Legitimation, die sich selber als perfekte Gesellschaft, das ist sozusagen das Kirchenbild des Ersten Vatikanums, Ende des 19. Jahrhunderts, Kirche als Societas Perfecta betrachtet, mit die eine unabänderliche Wahrheit durch die Zeiten trägt, wie ein Paket, das man weiterreicht. Dieses Kirchenverständnis ist tatsächlich nicht für mich nicht vereinbar mit meiner Einstellung und meiner Sicht von Kirche und von historischer Entwicklung. Insofern gibt es natürlich Erscheinungsformen von Kirche, denen ich die Legitimation absprechen würde. Dazu gehört übrigens auch eine klerikalistische Kirche, also wo sozusagen das Weiheamt im Mittelpunkt steht und die gesamte Kirchenkonstruktion um dieses Weiheamt, ums Priesteramt herum konstruiert wird. Das erleben wir leider zurzeit wieder in vielen Strukturreformen in der Kirche, wo ich immer noch den Eindruck habe, also es wird so lange werden Reformen gemacht, also Hauptsache ist noch sozusagen, es funktioniert alles um die immer weniger werdenden Priester herum. Wenn man historisch das verfolgt, dann weiß man, dass das Priesteramt, also gar dieses kultische Priesteramt, erst ein späteres Implantat ins Christentum war. Also das ist irgendwann im 2. Jahrhundert aufgekommen. Bis dahin war das Christentum vor allem eine soziale Bewegung, wo natürlich auch zeitgleich ganz unterschiedliche Amts- und Funktionsverständnisse in der Kirche und Modelle auch parallel existierten, wo es auch Modelle gab, in paulinischen Gemeinden, wo natürlich Frauen in der Gemeindeversammlung die gleichen Rechte wahrnahmen wie Männer und man sich bewusst auch absetzen wollte, damit von der nichtchristlichen Umgebung, also auch von diesen Rollenmodellen absetzen wollte. Das war das Besondere des Christentums.
Jetzt sind Sie ja Teil dieser Strukturen zwangsläufig als Pfarrer. Wie setzen Sie sich ganz konkret dafür ein, beispielsweise jetzt, dass Homosexuelle oder Nicht-Heterosexuelle nicht weiter diskriminiert werden?
Gut, in meinem ganz konkreten Alltag in der Hochschulgemeinde heißt es natürlich, dass bei uns niemand irgendwie ausgeschlossen wird, der queere Lebensweise hat und wir immer wieder Studierende auch bei uns in der Gemeindeleitung haben, die auch wissen, hier muss man sich nicht dafür verstecken, das ist das eine. Das ist aber eher sozusagen ein eher relativ passives Verhalten. Aktiv bedeutet zum Beispiel, dass ich gerade mit einer kleinen Gruppe von Hauptamtlichen daran arbeite, nicht nur Angebote für queere Menschen in der Diözese zu implementieren, zu verankern, sondern vor allem auch, wir sind gerade zu dritt dran, das Thema kirchliches Dienstrecht mal anzugehen. Und wir haben Briefe über verschiedene Berufsgruppen, kirchliche Berufsgruppen an die Menschen, die in der Kirche hier in Würzburg arbeiten, gerichtet, wo wir sie einladen, uns auch anonymisiert Diskriminierungserfahrungen im kirchlichen Dienst mitzuteilen. Das heißt, ganz konkret in meinem Alltag sieht es gerade so aus, dass ich versuche, eine Diskriminierungssensibilität im Bistum Würzburg mit herzustellen in diesem Bereich. Also Leute auch zu ermutigen, sichtbar zu werden mit dem Thema. auch zu ermutigen, ihre Leidensgeschichten oder ihre Diskriminierungserfahrungen mal zu erzählen. Damit, das ist jetzt das Nächste, was wir vorhaben, wollen wir dann auch in Personalabteilungen gehen, ins Gespräch kommen. Wie können wir es schaffen, dass Menschen angstfreier in der Kirche arbeiten und sich nicht mehr verstecken?
Wie viel konnten Sie damit erreichen oder was konnten Sie mit Ihrem bisherigen Engagement in der Hinsicht erreichen? Hat sich da schon was verändert, jetzt zum Beispiel im Bistum Würzburg?
Ich würde mal so sagen, durch die Unterschriftenaktion im März, die auf dieses Nein aus Rom folgte, und dann gab es ja im Mai auch diese Liebe gewinnt Gottesdienste in ganz Deutschland, die, glaube ich, schon das Thema in der Kirche nochmal so nach oben gespült haben. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass sich viele Menschen jetzt verbunden haben und wissen, wenn mir etwas passiert, wenn ich jetzt eine Segensfeier mache und ich drohen da irgendwelche Konsequenzen, dienstrechtliche Konsequenzen, dass Menschen mit sowas nicht mehr alleine sind. Also wir hatten jetzt auch schon Fälle von Leuten, die sich bei uns gerührt haben nach dieser Unterschriftenaktion und die wir da auch unterstützen konnten. Also das ist für mich auch schon ein Erfolg. Es gibt mehr Verbindungen und mehr Solidarität.
Wenn sich dann jemand meldet, wie Sie gerade gesagt haben, und sagt, ich fühle mich ausgegrenzt, diskriminiert, wie auch immer, was sagen Sie den Personen dann?
Also das Erste ist natürlich, dass man jedem Menschen, der eine Diskriminierungserfahrung macht, erstmal Solidarität versichert. Also ich sehe meine Aufgabe immer an der Seite und das jetzt auch außerhalb der Kirche, wo ich ja sehr viel mit Menschen mit Diskriminierungserfahrung zu tun habe, immer an der Seite derer, die solche Erfahrungen machen. Und es ist oft eine Seite, die wenig Macht hat, wenig sichtbar ist, oft auch nicht so, vielleicht sich nicht selber traut, in den Widerstand zu gehen. Jetzt hier bei unserer Aktion in der Diözese, wo wir Menschen eingeladen haben, sich zu melden mit ihren Erfahrungen, es haben sich etliche gemeldet. Ich habe auch 3 Gespräche inzwischen geführt. Da geht es erstmal darum, die Geschichten anzuhören. Und das ist echt für manche ja das erste Mal, dass sie auch das Gefühl haben, ich werde gezielt darauf angesprochen, also nicht nur im Freundeskreis oder so erzähle ich das, sondern da möchte jemand was in der Struktur der Kirche verändern. Das ist schon echt viel. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht die Macht habe, was sozusagen zu versprechen, dass sich tatsächlich was ändert. Aber dass ich mit anderen zusammen signalisiere, wir wollen gemeinsam, dass sich da die Verhältnisse ändern. Das ist schon echt, glaube ich, was Wichtiges, ja.
Nun setzen Sie sich nicht nur für ein Ende der Homophobie in der Kirche ein, sondern Sie haben es ja auch schon angesprochen, beispielsweise für, ich nenne es mal, eine Revolution der Ämtervergabe. In Ihren Büchern geht es ja dann auch viel um ganz neue Strukturen, um Strukturrevolution. Das können wir leider gar nicht alles hier behandeln. Aber wenn man das mal alles zusammenfasst zu einem Punkt, Sie wollen die Kirche verändern. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass sich die Kirche in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten so sehr verändert, wie Sie es sich wünschen, wie Sie es fordern?
Ich glaube, dass sich die Kirche revolutionär verändern wird, vielleicht weniger erstmal durch unser Engagement oder mein Engagement, sondern einfach, weil die Mitgliederzahlen schwinden werden, weil die Strukturen zusammenbrechen, wie wir es gerade erleben, weil auch die Macht sozusagen der Kirche schwinden wird, die sie ja immer noch zum Teil, zumindest also in Bayern, gesellschaftlich hat. Das heißt, es wird sich im Äußeren einiges verändern, was, glaube ich, auch aufs Innere sich auswirkt, auf das eigene Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass sich, was jetzt so die Durchsetzung der Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit angeht, das wird sich ändern, sonst wird die Kirche untergehen in ihrer jetzigen Form. Allerdings mache ich mein Engagement auch nicht nur davon abhängig, ob die Chancen für Veränderungen besonders, ob die groß sind. Mein Engagement hängt eher damit zusammen, dass ich davon überzeugt bin, dass es Sinn macht und dass ich viele tolle Leute kenne, die das auch so sehen, die ich auch kennengelernt habe über das Engagement, mit denen ich mich zusammenschließe. Václav Havel hat ja mal gesagt, Hoffnung ist nicht, heißt nicht damit zu rechnen, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn macht, ganz gleich, wie es ausgeht. Das ist, glaube ich, eher so die Hoffnung, die ich für die Kirche habe.
Sie dürfen jetzt zum Schluss noch ein eigenes, wir nennen das hier 11. Gebot formulieren, also ein Appell, ein Wunsch, Warnung, wie auch immer, 1, 2, 3 Sätze und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren.
Ja, das 11. Gebot heißt für mich, du sollst die Würde des Menschen, die Einmaligkeit und Unverletzlichkeit dieser Würde des Menschen, ganz gleich welcher Lebensweise, welches Geschlechtes, welcher Herkunft, achten und verteidigen und in die Mitte auch der kirchlichen Verkündigung nehmen.
Lieber Herr Hose, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso viel Spaß an dem Gespräch hattet wie ich. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von Pfarrbriefservice.de, eine Initiative der deutschen Bistümer. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann schaut doch gern auf Instagram vorbei, @11thesgebot, oder schreibt uns bei Kritik, Fragen und Anregungen eine Mail an podcast@pfarrbriefservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ich danke auch fürs Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.